Ich möchte aus dem ersten Brief an die Korinther im Kapitel 1 die Verse 4 bis 9 vorlesen. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Jesus ja, Kirche nein, das war so ein Slogan in den 60er Jahren und zur Zeit der Gemeinde von Korinth damals, zu der Paulus diesen Brief geschrieben hat, etwa 56 nach Christus, hätte das genauso gepasst. Und ich denke, dass das heute auch wieder so ist. Oder vielleicht war es auch immer so. Die Gemeinde von Korinth, die steckte in großen Schwierigkeiten. Traurig zu erwähnen ist, dass die Probleme, die sie in der Kirchengemeinde hatten, auch nach außen hin drangen und weithin bekannt waren. In der Gemeinde gab es alle möglichen Arten von sexuellen Auswüchsen. Die Leute betranken sich und andere machten sich die Gnade Gottes, nahmen sie als Entschuldigung für einen weltlichen Lebenswandel. Es haben sich auch so Grüppchen in der Gemeinde gebildet und sie stritten sich um Leitungspositionen. Ja, wie konnte das geschehen? Die Gemeindemitglieder erlaubten den Einfluss weltlicher Anschauungen und Praktiken. Anstatt einfach geschlossen hinter der Botschaft des Evangeliums zu stehen, übernahmen die Gemeindemitglieder einen neuen Ansatz des Evangeliums, einen philosophischen Ansatz. Und das führte zu Spaltungen innerhalb der Gemeinde. Eine der schlimmsten Beschimpfungen, die man damals machen konnte, war zu sagen, das sind Korinther oder du Korinther. Also das war allgemein bekannt, wie es dort aussah und die Menschen wussten, was damit gemeint war. Wer da ein bisschen mehr drüber nachlesen will, kann in Römer 1 die Verse 18 bis 32 lesen. Da wird so beschrieben, wie das so in Korinth ausgeschaut hat. Und der Paulus, als er den Römerbrief schrieb, war ja gerade in Korinth und ich stelle mir so vor, wie er am Fenster gesessen ist, hinausgeschaut hat und da alles direkt vor Augen hatte, was da einfach passiert ist, auch an Dingen, die Gott gar nicht gefallen. Und trotzdem, und vielleicht gerade, baut Gott sein Reich auch in dieser Stadt. Und natürlich ist es nicht einfach, wenn du stolze Leute vor dir hast, die sich auf weltliche Weisheit verlassen. Aber was macht Paulus? Anstatt dass er hergeht und die Korinther zu kritisieren und jetzt zu sagen, so, jetzt gehen wir mal die Probleme an, so in Richtung Mr. Fix-It, geht er jetzt her und redet von der Berufung, die sie in Christus haben. Er erinnert sie an ihre Berufung. Und ich möchte mal die Verse lesen, die vor diesen Versen stehen, die ich vorher schon gelesen hatte. Und zwar ist das ganz der Einstieg in den Korintherbrief überhaupt, in den ersten Korinther. Das sind Grußworte eigentlich, die so eigentliche Einleitung. Dieser Brief ist von Paulus, der durch den Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen wurde und von unserem Bruder Sosthenes. Wir schreiben an die Gemeinde Gottes in Korinth, an euch, die Gott berufen hat. In Jesus Christus hat er euch geheiligt, so wie er die Gläubigen auf der ganzen Welt geheiligt hat. Alle, die den Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, anrufen. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Paulus wählt hier ein positives Herangehen und erinnerte sie an die hohe Stellung als Heilige. In 1. Korinther 1, Vers 9, also diese Verse, die wir jetzt gerade gelesen haben und in der Schriftlesung davor, da beschreibt Gott eigentlich die Gemeinde, wie Gott sie sieht. Nämlich so. Ich werde diese Verse jetzt noch einmal vorlesen. Ich kann gar nicht aufhören, Gott für die Gnade zu danken, die euch durch Jesus Christus gegeben ist. Was macht Paulus? Er dankt für diese Gemeinde. Okay. Durch ihn seid ihr in allem reich beschenkt, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid, während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also, das ist das, so sieht Gott diese Gemeinde in Korinth. Und in den Versen 10 bis 31 danach wird beschrieben, wie der Mensch sich selber sieht, wie die Korinther sich selber gesehen haben. Vielleicht auch, wie der ein oder andere unter uns sich sieht. Das ist das, wie der Mensch sich vielleicht sieht, aber das ist das, wie Gott uns sieht. Die Position als Heiliger sollte sich natürlich auch im Leben widerspiegeln und verwirklicht werden. Du musst nicht so leben. Aber trotzdem, egal wie es ausschaut im Leben der Korinther, er sieht uns, egal was wir meinen für Dreck in unserem Leben ist, er sieht uns so rein. Paulus drückt hier keine frommen Wünsche aus, sondern er ruft die Korinther in die Wirklichkeit des neuen Heils hinein. Also es ist kein Wunschdenken von ihm, sondern es ist die tatsächliche Wirklichkeit. So sind wir. Wie siehst du dich selber und welchen Lügen glaubst du? Letzte Woche am Montag hat mich eine junge Frau, eine Schülerin angesprochen, die dreimal durch die Matura durchgefallen war. Und hat gesagt, ob ich ihr helfe, jetzt hat sie noch eine Chance, die mündliche Matura also nachzuholen, damit sie ihre Matura bekommt. Ich habe gesagt, ja, wann hast du die denn? Dann hat sie gesagt, nächsten Mittwoch. Habe ich gesagt, hey, das ist gerade mal eine gute Woche. Früher wäre es nicht gegangen. Und ich arbeite sehr viel. Ich fahre um 6 aus dem Haus, fahre nach Berg, bin dann unterrichte dort im Technologiezentrum, nachmittags unterrichte ich auch bis 6:30 und bin dann normalerweise wirklich, da ist meine Batterie leer und da geht nichts mehr. Aber ich habe gesagt, okay, wir machen es jetzt trotzdem, weil ich mochte sie einfach nicht hängen lassen, weil wahrscheinlich hätte sie ganz das hingeschmissen. Als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, habe ich sie gefragt, what is your name? Und sie konnte das nicht mal beantworten. Sie hat sich absolut unfähig gefühlt zu reden. Sie hat gesagt, sie kann das nicht. Sie kann nicht reden, völlig verzweifelt, Panikattacken und also ganz, ganz schlimm. Ich musste sie dann erstmal beruhigen mit tief durchatmen und Augen zu und was weiß ich. Und dann habe ich ihr vor Augen geführt, wie die Prüfer über sie denken. Ich habe ihr gesagt, diese Prüfer, die sitzen da, die wissen, was du für Angst hast. Und da du das schon mehrmals probiert hast, kann ich dir 100% garantieren, dass jeder dieser Prüfer will, dass du das schaffst. Und du selber redest dir ein, dass du das nicht kannst. Und vielleicht die Lehrer von vorher haben das vielleicht auch gesagt oder andere Schüler haben dich mal ausgelacht, dann hast du dich nicht mehr getraut zu reden. Ich habe gesagt, du kannst reden. Und so ist sie immer lockerer geworden und dann habe ich mit so kleinen Smalltalk-Sachen angefangen, habe einfach ein bisschen, was ihre Hobbys sind und so, sie gefragt auf Englisch. Auf einmal fängt sie an zu reden und redet und redet und redet und hört nicht mehr auf. Sie hat 2 Stunden lang am Stück geredet und ich konnte es gar nicht fassen. Und ich habe schon auf die Uhr geschaut, ich dachte, naja, die Zeit ist schon eigentlich schon länger abgelaufen, aber habe mich natürlich gefreut und sie dann auch nicht unterbrochen. Und dann habe ich gesagt, weißt du eigentlich, dass du jetzt 2 Stunden am Stück Englisch geredet hast? Und sie, ja, wirklich, wirklich? Und dann kam auf einmal dieses Bewusstsein, hey, ich kann das ja. Und sie ist dann auch die anderen Male, wo wir uns getroffen haben, war sie super vorbereitet und war irgendwie ganz ruhig, ist auch am Abend vor der Prüfung, hat sie gesagt, ich kann das und schade ist die Prüfung nicht schon heute und sie hat die Matura-Prüfung bestanden. Und das war wirklich ein Wunder für mich. Ich habe vorher gedacht, wie soll das gehen, gell? Aber warum ich das erzähle, ist, man glaubt Lügen, man denkt, man kann etwas nicht oder ich bin das nicht. Und wir sollen nicht diesen Lügen glauben, dass wir so dreckig sind. Wir sind geheiligt durch Gott, durch Jesus Christus. Er hat das in uns gemacht, nicht aus uns selber heraus. Das macht Gott. Das ist nicht etwas, was wir durch eigene Leistungen uns irgendwie verdient hätten oder so. Das ist etwas, was Gott uns zuspricht. Er hat das gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Er macht uns rein und dem dürfen wir glauben und wir sind in diese neue Wirklichkeit mit hineingenommen. Wir sind Heilige und heilig sein bedeutet nicht, dass ich jetzt ein ganz heiliges, also wenn man von Heiligen spricht, meint man nicht, dass ein Toter jetzt von anderen Menschen heilig gesprochen wird aufgrund seiner tollen Leistungen oder sowas, sondern heilig ist, weil wir herausgerufen wurden, weil wir heilig gemacht worden sind durch Jesus, durch seinen stellvertretenden Tod. Und Paulus, der dankt der Gemeinde oder dankt Gott für die Gemeinde und es ist eigentlich ganze seelsorgerliche Herangehensweise. Er drückt auch brüderliche Liebe dadurch aus. Und gleichzeitig gibt er der Gemeinde den rechten Blick. Nicht sich selbst ansehen, den Blick auf Gottes Handeln, auf seine Treue führt zum Dank und zum Lob. Gott ist treu. Und das ist die Grundlage, das ist die Voraussetzung für die Erfüllung der Versprechen, die er uns gegeben hat. Wenn Gott nicht treu wäre, dann könnten wir uns nicht verlassen auf seine Versprechen, aber er ist treu und deshalb können wir seinen Zusagen glauben. Das Wort Kirche bedeutet im Griechischen herausgerufene Leute. Jede Kirche hatte eigentlich 2 Adressen. Eine geografische, wie hier in Korinth, und eine spirituelle in Christus. Die Kirche besteht aus Heiligen. Das sind eben Menschen, die durch Gott herausgerufen und geheiligt wurden. Und ja, das ist eigentlich wie bei einem Brautpaar. Da gehören auch 2 Partner zusammen. Und so ist es bei uns auch. Wir sind bestimmt wir sind herausgerufen in die Gemeinschaft mit Jesus. Wir gehören zusammen. Ich und Jesus, die Gemeinde und Jesus, wir gehören zusammen. Und durch die Art, wie Paulus die Korinther anspricht, nicht vorwurfsvoll, sondern sie zu erinnern an diese Stellung, die sie haben. Das schafft vielleicht auch dieses Vertrauen und macht sie bereit, auch hörbereit, dass sie offen werden, auch Dinge zu hören, wo sie vielleicht vorher dicht gemacht hätten, wenn Gott, wenn Paulus gleich mit diesen taffen Sachen gekommen ist, wo der Rest der Korintherbrief dann oft von handelt, gell? Die Wahrheit ohne Liebe, die macht, die verschließt. Aber eben, er führt uns vor Augen, wie Gott uns sieht. Und es steht auch, dass er alle Zeit eben eigentlich in Zwiesprache mit seinem Herrn war. Praktisch die Korinther standen auf seiner täglichen Gebetsliste. Und kein Bereich des Lebens ist ausgenommen, wenn ein Mensch von Jesus ergriffen wird. Alles wird von Gottes neu schaffender Kraft des Heiligen Geistes erfüllt und neu gestaltet. Wir sind auch beschenkt. Gott ist treu und er beschenkt uns. Er macht uns reich. Rettung ist ein Gnadengeschenk Gottes. Gott gibt die Fülle. Die Gabe ist der Sohn. Wer Jesus hat, hat die Fülle. Und wir hatten ja gelesen, durch ihn seid ihr in allem Reich beschenkt, mit allen geistlichen Gaben. Also in jeder Hinsicht waren sie reich gemacht, drückt die Neue Genfer Übersetzung aus. Und es ist interessant, dass in jüdischen Familien am Schabbatausgang der Becher übervoll eingeschenkt wird, so dass es überfließt. Da ist immer Untertasse drunter, damit das aufgefangen wird. Und das drückt aus diese überschwängliche Gnade und die Gott möchte uns mit oder beschenkt uns tatsächlich mit all dem, was wir brauchen. Und wir sind überreich beschenkt. Reichtum der Erkenntnis und Einblick in Gottes Heilswillen. Der ist reich, der um Gottes Heil weiß. Die Gabe ist eben Christus selbst. Er hat sich für diese Welt gegeben. Diese Gnade wirkt sich in den Gnadengaben aus, die Gottes Geist dem Glaubenden schenkt, zum Dienst an anderen. Es fehlt nicht eine einzige Gabe. Die Korinther, die waren ganz besonders reich beschenkt mit geistlichen Gaben, aber sie haben diese Gaben nicht auf geistliche Weise eingesetzt. Es war Konkurrenzdenken da, sie waren ganz groß im Vergleichen und in sich übertreffen wollen. Und dadurch sind eben diese Parteiungen entstanden. Die Gaben werden bewertet, jeder will den anderen übertreffen. Aber gerade so soll es ja nicht sein. Und trotzdem haben sie alle eines gemeinsam, sie sind Wartende. Das griechische Wort meint mit ganzer Kraft erwarten, gespannt, sehnsüchtig warten. Ich erinnere mich noch am Tag unserer einen Tag vor unserer Hochzeit, habe ich zu Armin gesagt, ich weiß nicht, wie glücklich er darüber war oder nicht, aber da kann ich mich noch genau dran erinnern, habe ich ihm gesagt, wenn Gott mich heute fragt, ob er heute noch wiederkommen soll oder ob er noch ein bisschen warten soll, dann habe ich zu ihm gesagt, komm heute. Und ja, also damals ist mir es gegangen wie heute auch und ich hoffe, dass es euch genauso geht. Und es ist so, dass wir in sehnsüchtiger Erwartung sind, dass er wiederkommt. Die Arbeit Gottes in ihnen wurde bestätigt durch das Wort. Er macht uns fest. Das ist ein juristischer Begriff, der eine Garantie darstellt über eine verbindliche Transaktion. Also wenn da in dem Text steht, er wird euch Kraft geben, bis das Ziel erreicht ist. Und da wird das Wort Bibaio verwendet, was auch schon vorher verwendet wird. Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, also nachhaltig bekräftigt, eigentlich verwirklicht, gefestigt. Wir haben das Zeugnis des Heiligen Geistes in uns und das Zeugnis des Wortes vor uns, garantieren, dass Gott seinen Vertrag mit uns einhält und uns bis ans Ende, also bis zum Ziel, könnte man es auch übersetzen, bringt. Und diese Garantie soll natürlich kein Freibrief darstellen, dass ich sage, ach, ist ja ehrlich, alles wurscht, jetzt kann ich eh machen, was ich will oder so. Diese Garantie stellt eher eine Grundvoraussetzung dar für wachsende Beziehungen in der Liebe, des Vertrauens und in der Nachfolge, weil ich weiß, dass Gott treu ist und dass er dieses Versprechen mir gegeben hat, dass er mich bis ans Ziel geht, dass er uns durchträgt, bis er wiederkommt. Deshalb kann Beziehung erst wirklich eine vertrauensvolle Beziehung wachsen. Allein das Tun Jesu wird hier beschrieben. Es wird keine Eigenleistung erwähnt. Ihr Herr tritt rechtskräftig für sie ein, stellt sich mit seiner Erlösung vor sie, bestätigt sie vor Gott, seinem Vater, als die Seinen. Das ist ganz, ganz wichtig in diesem Text wirklich zu sehen, dass Gott die Initiative ergreift. Er ist der Handelnde. Und wenn man hineinschaut nochmal in den Bibeltext, dann sieht man, es steht da, dass Gott treu ist und es steht da, Gott hat, dass er berufen hat. Gott hat gesegnet, Gott hat gegeben, Gott hat beschenkt. Er ist der Handelnde. Und das, was er geschenkt hat, ist nicht irgendetwas, das ist keine Zukunftsmusik, sondern das ist etwas, was jetzt schon da ist. Das sind bereits erfüllte Tatsachen. Er hat uns in allem Reich beschenkt. In aller Lehre, in aller Erkenntnis, mit allen geistlichen Gaben gesegnet und warten sehnsüchtig auf Rückkehr von Jesus. Und dann gibt er auch Versprechen und Zusagen, wird Kraft geben bis zum Ende. Und wir werden ohne Schuld sein am Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Damit ist auch gemeint, dass wir nicht angeklagt werden können, weil Jesus sich vor uns stellt. Das ist auch so wie diese rosa Brille bei Verliebtheit, die man so gerne hernimmt, dass derjenige, die Sachen nicht sieht. Nur Gott weiß natürlich ganz genau, wie es auch in unserem Leben schaut. Aber er sieht uns durch die Jesusbrille, weil Jesus uns reingemacht hat, alles bezahlt hat. Er ist, das ist wie bei einem Gericht, wo er unsere Strafe zahlt. Er geht für uns in Knast, er nimmt den Tod auf uns anstelle von uns und er hat ihn schon bezahlt. Und als ich das gelesen habe mit Kraft wird gegeben bis zum Ende, ich konnte den Bibeltext zu Hause kein einziges Mal lesen, ohne zu weinen. Weil das einfach großartig ist, dass Gott uns die Kraft gibt. Egal wie es bei uns ausschaut, egal wo wir stehen, was uns Sorge macht, wovor wir Angst haben. Er hat das alles, er trägt uns dadurch, das ist ein Versprechen. Und manchmal haben wir vielleicht Angst auch, haben wir Angst vor uns selber, dass wir ihm weglaufen und wir sehen uns so schwarz und dunkel und dreckig, dass wir uns ekeln vor uns selber. Aber Gott sieht uns so, er freut sich über uns. Er liebt uns so dermaßen, dass egal was ist, er trotzdem uns so rein sieht, weil wir so rein sind durch Jesus. Wir sind geheiligt. Und ich möchte aus Römer 8 die Verse 33 und 34 lesen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der sie gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns? Und aus Philipper 1, Vers 6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Kleider machen Leute, aber für Leute Jesu gilt, der Herr macht seine Leute. Und Danken lehrt, wegzusehen von sich und hinzusehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.